Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, das haben wir gesungen und das führt wirklich gut rüber auch zur Predigt, denn weil wir das glauben, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, deswegen widmen wir uns ja Gottes Wort, deswegen beschäftigen wir uns damit und deswegen gibt es auch eine Predigt, ne? Weil wir glauben, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Stellen wir uns mal vor für einen Moment, es ist Winter. Also ich meine richtiger Winter. Nicht so wie hier bei uns im Moment, sondern es ist richtiger Winter. Es ist bitterkalt. Die Temperaturen liegen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Und auf dem örtlichen Teich, da bildet sich so langsam eine Eisschicht. Sie wird fester und dicker von Tag zu Tag. Ob sie schon trägt? Die Kinder jedenfalls, sie können es kaum erwarten, endlich auf diese Eisschicht zu gehen, endlich rauszugehen, um dort Schlittschuh zu fahren. Und sie fragen ihre Mutter, können wir heute Nachmittag rausgehen? Können wir aufs Eis gehen? Schlittschuh laufen? Und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das Eis ist noch viel zu dünn. Sie warten noch ein paar Tage und dann fragen sie wieder die Mutter, dürfen wir jetzt raus? Aufs Eis. Und sie sagt wieder, nein, es ist zu dünn. Ihr dürft nicht. Und eines Tages, dann sagen sich die Kinder, nee, jetzt wollen wir nicht mehr länger abwarten. Und sie packen ihre Sachen und sie schleichen sich aus dem Haus und sie gehen raus aufs Eis. Und sie betreten die Eisfläche und sie merken, oh, es trägt, es trägt. Es trägt ja doch. So jubeln sie, als sie auf dem zugefrorenen Teich Schlittschuh laufen. Doch dann fährt einer von ihnen ein bisschen weiter raus, so in die Mitte des Teiches und er hört auf einmal ein Knirschen, ein Knacken. Er macht noch blitzschnell Kehrt, will wieder zum Ufer zurückfahren, aber es ist schon zu spät. Das rechte Bein ist schon eingesunken ins eiskalte Wasser. Wie gut, dass ein Freund kommt, blitzschnell zieht er ihn raus, geistesgegenwärtig reicht er ihm die Hand. Das hätte richtig böse enden können. Es gab nur einen Grund, warum die Mutter es verbot, auf das Eis hinauszugehen. Nur einen Grund. Sie wollte sie vor Schaden bewahren. Es war ja nicht so, dass sie den Kindern ihren Spaß nicht gönnen wollte, so wie sie es vielleicht dachten. Nein, das stimmte nicht. Sie wollte sie davor bewahren, dass sie sich in Gefahr bringen, dass sie Schaden nehmen. Sie wusste, dieser zugefrorene Teich, der sieht zwar verlockend aus, er sieht nach Spaß aus, aber zu dem Zeitpunkt ist er noch eine echte Gefahr. Die Kinder hätten auf ihre Mutter hören sollen. Mit Gottes Geboten ist das ähnlich. Sie dienen auch dazu, uns vor Gefahren und Unheil zu beschützen. Gott will uns nicht den Spaß verderben. Er will uns nicht schikanieren. Es geht ihm nicht darum, uns einfach einzuschränken. Nein, wenn er uns warnt, oder wenn er Anweisungen ausspricht, wenn es Gebote gibt, dann spricht Gott das alles aus, um uns zu bewahren, um uns vor Schaden zu bewahren, dass wir uns nicht selbst in Gefahr bringen und schädigen. Wer weise ist, der hört auf Gott. Wer weise ist, der lässt sich von Gott belehren. Das ist das Thema heute, mit dem wir diese kurze oder ja mittlere Predigtreihe durch das Buch der Sprüche wieder aufnehmen wollen. Weise ist, wer sich von Gott belehren lässt. Weise ist, wer sich von Gott belehren lässt. Es geht um das zweite Kapitel des Buchs der Sprüche. Und bevor ich uns das jetzt gleich vorlese, mal ein paar Sätze noch vorneweg zu diesem Kapitel. Das ist nämlich wirklich ganz interessant aufgebaut. Wenn man sich damit befasst, dann merkt man schon, wie meisterhaft das gestaltet ist. Erstmal, das ganze Kapitel 2, es ist ein Satz. Es ist eigentlich im Hebräischen nur ein einziger langer Satz. Bestehend aus 22 Versen. 22 Verse, so viele Verse, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Auch nämlich 22. Und jeder Vers beginnt, vielleicht denkt es sich schon der eine oder andere, jeder Vers beginnt im Hebräischen mit einem anderen Buchstaben. Also gewissermaßen A, B, C und so weiter, nur eben auf Hebräisch. Und dann haben wir eine Zweiteilung in diesem Kapitel. Wir haben diese ersten 11 Verse, dort geht es um den guten Weg, den wir geführt werden sollen. Und dann haben wir diesen zweiten Teil, diese letzten 11 Verse. Dort geht es um den schlechten Weg, vor dem wir bewahrt werden sollen. Und jeder dieser zwei Teile, 11 Verse ist ja jeder Teil, ist dann nochmal unterteilt in drei Abschnitte. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Es klingt fast wie so ein Fußballsystem. 4, 4, 3. Jeweils 11 Verse. Also so ist das gestaltet, so ist das aufgebaut. Können wir jetzt auch viel mehr zu sagen, aber wir wollen uns natürlich dem Inhalt jetzt noch viel mehr widmen. Aber da merkt man schon, auch was für einen kunstvoll gestalteten Text wir hier vor uns haben in der Bibel. Ich lese uns jetzt Sprüche 2. Das ganze Kapitel, oder ich könnte auch sagen, den ganzen Satz eigentlich. Ne? Nein, im Deutschen sind es dann, mehrere, damit wir das besser verstehen können. Es heißt dort: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Rechttun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht wird dich behüten, dass du nicht geratest auf den Weg der Bösen, noch unter Leute, die Falsches reden, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen, dass du nicht geratest an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Dass du wandelst auf dem Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten, denn die Gerechten werden im Lande wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt. Ganz viel steckt da drin. Ich will uns so ein paar ganz wichtige Punkte zeigen. Zwei Punkte, wie der Text 2 gegliedert ist, sozusagen. Das erste, weise ist, wer sich von Gott belehren lässt, damit wir einen guten Weg geführt werden. Das ist dieser erste Hauptteil, ersten 11 Verse, damit wir einen guten Weg geführt werden. Und dieser erste Punkt, wir erinnern uns, 4, 4, 3, so ist es ja aufgebaut. Er besteht dann aus zwei Schritten, 4 und 4, und einem Ergebnis, das sind die letzten drei Verse. 4, 4, 3. Zwei Schritte, ein Ergebnis. Öffne dein Herz für Gottes Weisheit. Öffne dein Herz für Gottes Weisheit. Das ist so dieser erste Schritt zur Weisheit. Damit beginnt es hier. Wir lesen das in Vers 1 und 2. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Erinnern wir uns vielleicht mal an diesem Punkt ein bisschen an den letzten Abschnitt. Vielleicht haben wir das noch im Ohr von vor 2 Wochen, dieser Abschnitt aus Sprüche 1, wie es dort hieß. Da hieß es in Vers 8, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Also da sind die Aufforderungen, gehorche, verlass nicht, höre gut zu. So ist dieser Tenor in Sprüche 1. Sprüche 2 knüpft daran an, in mancher Weise klingt es ähnlich, aber es geht doch weiter. Hier ist noch so eine andere Nuance drin. Wir sollen nicht nur hören und gehorchen, wir sollen annehmen. Wir sollen annehmen und Einsicht zeigen. Wenn du meine Rede annimmst, heißt es ja. Wenn du Einsicht zeigst, das ist nochmal etwas anderes als nur hören und gehorchen. Es geht also hier darum, wirklich offen zu sein für Gottes Wort. Ein offenes Herz zu haben, Gott gegenüber, sich darauf einzulassen. Das ist dieser Weg, um Weisheit zu bekommen. Das ist der Weg, um einen guten Weg geführt zu werden. Also hier wird deutlich, denke ich, dass Weisheit auch mehr ist als so theoretisches Wissen. Nein, echte Erkenntnis, das hat auch immer etwas mit uns zu tun. Mit uns als ganzer Person hat das etwas zu tun. Ich muss mich darauf einlassen. Ich persönlich. Mit meinem ganzen Wesen. Ich muss mich einer Sache verpflichten. Das ist ja auch schon bei alltäglichen Dingen so. Wenn ich andere Dinge lernen möchte, dann muss ich mich wirklich darauf einlassen, wenn ich es wirklich lernen möchte. Ich meine, vielleicht mal ein Beispiel. Denk mal daran, wie das war, als du Fahrradfahren gelernt hast. Fahrradfahren. Ja, können wahrscheinlich fast alle, vielleicht sogar alle. Wie ist das, wenn man Fahrradfahren lernt? Setzt man sich da in den Sessel und studiert erstmal so ein dickes Grundlagenwerk über die Gesetzmäßigkeiten der Physik, wie man Gleichgewicht halten kann und so, wie das so ist, ne, könnte man machen. Oder geht man vor die Tür und beobachtet einen Radfahrer nach dem anderen, wie er vorbeifährt? Wie machen die das? Nein. Natürlich, man lässt sich ein bisschen etwas zeigen, ja, aber dann, das Wesentliche dieses Lernprozesses ist es doch, dass man es selbst probiert. Man lernt es nur, wenn man sich dieser Sache, dem Fahrradfahren, ganz verpflichtet. Mit diesem Ziel, das zu lernen. Man muss sich diesem Ziel hingeben. Man muss hier an dieser Stelle auch mal ein Risiko eingehen. Ne, ganz klar. Fahrradfahren lernst du wahrscheinlich nicht, ohne auch mal hingefallen zu sein. Erst wenn du es wagst, erst wenn du wirklich es wagst und in die Pedalen trittst, dich nicht mehr halten lässt von den Eltern oder so, dich voll in diesen Versuch hineingibst, erst dann wirst du Fahrradfahren lernen können. Und es ist nicht nur beim Radfahren so. Das ist bei den meisten Dingen so, die wir lernen. So richtig begreifen wir es nur, wenn wir uns als ganze Person darauf einlassen. Und für diesen Weg zu biblischer Weisheit ist das ganz genauso. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass du dich ganz mit deiner ganzen Person diesen Weg öffnest, dem auch hingibst, dein Herz für Gottes Weisheit öffnest. Nur am Rande stehen zu bleiben, davon so ein bisschen zu hören, das wird nicht reichen. Praktisch gesagt heißt das, dass du als Lernender aktiv werden musst. Sonst wirst du nicht weise werden. Du musst aktiv werden. Predigten einfach nur zu hören und vielleicht überleg mal, überschlag vielleicht mal, wie viele Predigten hast du schon gehört in deinem Leben? Könnten einige zusammenkommen. Wenn du schon 20 Jahre in den Gottesdienst gehst, ne, 40 Gottesdienste im Jahr, mal so, mal gerechnet, ein paar Mal ist man im Urlaub oder krank, dann hast du in 20 Jahren schon 800 Predigten. Wow. Ganze Menge. Aber einfach nur zu hören, das wird nicht reichen. Oder christliche Bücher eins nach dem anderen einfach zu verschlingen, das wird nicht reichen. Oder alles Wichtige zu unterstreichen da drin, das wird nicht reichen. Du musst dich bewusst auf das, was du hörst, auf das, was du liest, auf das, was dir vielleicht jemand rät, auch einlassen. Ohne dass es persönlich wird. Dass du es an dich ranlässt. Dass du es anwendest in deinem Leben. Ohne das alles geht es nicht. Ich kann aus Erfahrung sagen, so ein Theologe, mein Zitat hier, dass es wenig nützt, die Bibel flüchtig und oberflächlich zu lesen. Und wir könnten das auf diese anderen Dinge auch anwenden. Aber wenn du es regelmäßig und sorgfältig tust, mit Aufmerksamkeit und Achtung, dann wird sie solche Wirkung in dir entfalten wie kein anderes Buch. Öffne dich. Öffne dein Herz. Der Weisheit Gottes. Lass dich wirklich drauf ein. So im Bilde gesprochen, nimm die Füße hoch vom Boden, ne? Dass du wirklich ja, keinen Halt mehr außerhalb hast und dass du dich ganz drauf einlässt und dann versuch zu fahren. Also in diesem Bild vom Fahrradfahren gesprochen. Und dann wirst du das merken, wie eben beim Radfahren, ja Mensch, ich plumps ja gar nicht um. Das funktioniert ja, wenn ich trete. Ich komme einen Schritt voran. Das fühlt sich richtig gut an. Öffne dein Herz für Gottes Weisheit. Lass dich darauf ein. Das ist dieser erste Schritt hier, hin zu Gottes Weisheit. Und der zweite Schritt, damit wir einen guten Weg geführt werden, jetzt ab Vers 5, da sehen wir das. Lerne Gott fürchten und kennen. Es heißt nämlich dort, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also lerne Gott fürchten und kennen. Das sind interessanterweise auch zwei Seiten einer Medaille. Gott kennenlernen, Gott fürchten lernen. Wird hier austauschbar benutzt. Das Gleiche ist gemeint. Damit wir also Gottes Weisheit wirklich leben können, brauchen wir, erinnern uns an diesen programmatischen Satz, bestimmt aus Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn. Ne? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist der wichtigste Vers im ganzen Buch der Sprüche wahrscheinlich. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und doch, hier ist es interessanterweise erst der zweite Schritt. Dass sich Gott öffnen, also diese Ergebenheit Gott gegenüber, sie läuft dem noch zuvor, sie kommt noch davor. Du musst dich eben erst Gott öffnen, dann wirst du ihn kennenlernen und fürchten lernen können. Du musst erst bereit sein, dich darauf einzulassen, dann wirst du, du musst dich erst darauf einlassen, mit deiner ganzen Person, wie beim Fahrradfahren, dann wächst diese persönliche Beziehung zu ihm. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Ne? Vers 5. Und dann, wenn du an diesem Punkt bist, dich Gott geöffnet hast, dich auf sein Wort eingelassen hast und du lernst ihn kennen, mehr und mehr, Schritt für Schritt, dann ist es wichtig, dass du dich nicht zurückziehst, dass du nicht blockierst an dieser Stelle. Du spürst dann nämlich, je näher du Gott kommst, je besser du ihn kennenlernst, du spürst dann immer mehr von dieser Furcht Gottes auch. Mit Gott ist es ein bisschen so wie mit einem großen Feuer. Ein großes Feuer, wenn du das von ferne siehst, dann denkst du dir, oh, da ist Licht. Das ist faszinierend. Du spürst vielleicht auch eine angenehme Wärme. Aber wenn du näher kommst, dann spürst du Hitze, dann fliegt da auch mal ein Funke und du bekommst Respekt. Und dein Impuls ist, wahrscheinlich ganz natürlich, ich gehe einen Schritt zurück. Ich weiche zurück. Und ähnlich ist es, wenn du Gott näher kommst. Du merkst dann auch, boah, das ist irgendwie krass mit dem Glauben, mit Gott. Das hat ja etwas mit mir zu tun, mit mir als ganzer Person, und zwar richtig. Dieser Gott, der will wirklich mich und mein Leben verändern. Und du denkst vielleicht, boah, lieber ein Stück zurück. Lieber nicht ganz so nah ran. Das wird mir jetzt doch zu viel. Als ich mich als 14- oder 15-Jähriger so begonnen habe, mich auf Gott einzulassen, also so wirklich und auch bewusst, da bin ich relativ schnell auch an diesen Punkt gekommen. Das weiß ich noch. Und das war etwas, was mich schon überrascht hat und womit ich gar nicht so gerechnet habe. Ich habe eher so gedacht, naja, es kann ja nicht schaden, sich auch mal mit Gott ein bisschen zu befassen. Das ist ja nichts Schlechtes. Und vor allem, ja, da sind auch nette Leute da in der Jugend, da gehe ich hin und irgendwie macht das Spaß, ist eine gute Sache. Und dann habe ich aber gemerkt, relativ schnell, so wischiwaschi, so läuft das gar nicht, wie du dir das gedacht hast. Dieser Gott, für den du dich geöffnet hast, der hat ja wirklich was vor mit dir, der will dich ja verändern. An ihn zu glauben, mit ihm zu leben, das ist eine herausfordernde Angelegenheit. Er will mich verändern, er will in meinem Leben alles neu machen, er will meinem Leben eine ganz neue Richtung geben, er will alles bestimmen. Alles. Zucke da dann nicht zurück. Verhärte dich nicht an dieser Stelle. Tritt da nicht an diesen Schritt zurück. Renn nicht weg. Mach jetzt nicht dicht für Gott und sein Wort. sondern bleib dran, bleib dabei, damit du Gott immer mehr kennen und fürchten lernst. Denn dann wirst du gesegnet mit einem veränderten Herzen. Das ist hier das Ergebnis. Ne? Wir erinnern uns, Vers 1 bis 11, ne, diese Gliederung, 4-4-3, Fußballsystem, also ja, ist einer zu viel, ich weiß, aber 4-4-3, ne, in den letzten drei Versen, da sehen wir das Ergebnis. Du wirst gesegnet mit einem veränderten Herz, Vers 9 bis 11 ist das dann. Dann wirst du verstehen, hier kommt das Resultat, ne? Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Es ist eine dreifache Veränderung, mit der Gott dich dann segnet. Wir verstehen, das ist das Erste, Gottes Wege und bekommen Einsicht in Gottes Wesen und Werte. Hier ist unser Verstand, unser Denken, unser Geist angesprochen. Vers 10 spricht dann zweitens von der Veränderung unseres Herzens, unseres Innersten. Wir bekommen eine neue Sicht auf die Welt, eine neue Weltanschauung. Die Weisheit wird in dein Herz eingehen. Es wird etwas Inneres. Es ist nicht mehr nur etwas, was von außen an dich herangetragen wird, sondern du hast es in dir. Eine innere Veränderung. Und schließlich Vers 11 spricht von den Folgen, neuen Charaktereigenschaften, einem veränderten Handeln. Also zusammengefasst habe ich das mal mit diesen drei Begriffen, Hirn, Herz und Handeln. Ne? Kann man sich vielleicht merken, Hirn, Herz und Handeln. Um diesen Dreiklang geht es hier. Das ist, was Gott verändert. Wenn wir uns für ihn öffnen, für sein Wort, werden wir ihn kennen und fürchten lernen. Und dann verändert Gott Hirn, Herz und unser Handeln, damit wir auf einem guten Weg geführt werden. Und das ist eigentlich, liebe Geschwister hier, das ist eigentlich, was wir hier finden, die im Prinzip die ganz normale Struktur des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium, was wir in der Bibel finden, das arbeitet ja immer von innen nach außen. Von innen nach außen. Gott erneuert dein Herz, damit ein neues Verhalten folgen kann. Damit ein neues Verhalten daraus wachsen kann. Von innen nach außen. So wie nur aus der Eichel eben eine Eiche hervorgehen kann, so kann auch nur aus einem erneuerten Herzen ein neues, gottgemäßes Verhalten erwachsen. Und so auch hier Veränderung, ne, in unserem Innersten, im Denken und in unserem Herz und dann schließlich im Handeln. Ganz so hat es auch Hesekiel gesagt, der Prophet, Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ne? Herz und Geist, Herz und Hirn könnten wir sagen. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36 finden wir das, diese Verheißung. Ne? Von innen nach außen. Darum ist es so wichtig, zu Gott umzukehren, ihm unsere Schuld einzugestehen und uns seiner Herrschaft unterzuordnen. Darum ist es so entscheidend, an Jesus Christus zu glauben, auf seinen Tod am Kreuz als Rettungsmaßnahme zu vertrauen, damit der Heilige Geist kommt in unser Herz und uns verändert. Denn ohne diese Herzensveränderung und diese Veränderung dann auch unseres Denkens, ohne diese Transformation in unserem Innersten, da wirst du den Weg der Weisheit nicht gehen können. Dann bleibt es im besten Fall ein Krampf. Noch einfacher gesagt, ohne Jesus, ohne Glauben an ihn, wirst du den Weg der Weisheit verfehlen. Gott verändert Hirn, Herz und dann das Handeln, damit wir auf einem guten Weg geführt werden. Aber noch eins hier hinzugefügt. Wir sehen in den Sprüchen, es gibt noch etwas anderes. Es gibt nicht nur diese Bewegung von innen nach außen, sondern es gibt auch noch etwas anderes. Es gibt auch noch einen Weg von außen nach innen. Das ist nämlich hier auch angesprochen. Öffne dein Herz für Gottes Weisheit. Dieser erste Schritt. nicht nur hinhören, sondern wirklich offen sein, annahmebereit sein. Lass dich ganz darauf ein, mit deiner ganzen Person. Das ist deine Verantwortung. Wag diesen Schritt. Lass den festen Fußboden los. Nimm die Füße hoch und versuch sozusagen zu fahren. Und dann lerne Gott kennen und fürchten. Zucke nicht zurück, wenn es herausfordernd wird. Brich nicht ab, wenn es brenzlig wird oder so. Gott wird es segnen. Mit Verständnis in Gottes Wegen, mit einem veränderten Herzen und schließlich mit einem neuen Handeln. Ne? Hirn, Herz und Handeln. Das verändert Gott, damit wir diesen guten Weg geführt werden, damit wir auf diesem guten Weg bleiben. Hirn, Herz und Handeln, das verändert Gott, wenn wir uns von ihm belehren lassen. So, die ersten 11 Verse, das ist der Weg, den wir sozusagen positiv beschreiten sollen. Das zweite, die letzten 11 Verse, weise ist, wer sich von Gott belehren lässt, damit wir vor bösen Wegen bewahrt werden. Wie so oft, wir finden auch noch das Negative sozusagen, die Warnung. Einerseits gesagt, den Weg sollst du gehen, und dann wird gesagt, den Weg aber sollst du nicht gehen. Beides, ne? Damit wir vor bösen Wegen bewahrt werden. Also auf Gott zu hören, sich von ihm belehren zu lassen, bedeutet eben auch, seine Warnungen ernst zu nehmen. Er möchte nicht, dass wir schlechte Wege begehen. Er warnt uns, damit wir, im Bilde gesprochen, nicht uns auf dünnes Eis hinauswagen, damit wir nicht einbrechen. Und auch hier ist es wieder so, 4-4-3, ne? Das Fußballsystem, in diesen 11 Versen, wir haben zwei Bereiche, die angesprochen sind, und am Schluss ein Ergebnis. Zunächst werden wir allgemein vor bösen Abwegen gewarnt, Vers 12, 13, 14 und 15 ist das, dass du nicht geratest auf den bösen, ja, jetzt bin ich irgendwie hier durcheinander gekommen etwas, also nochmal, dass du nicht geratest auf den Weg der Bösen, Vers 12, das ist Gottes Anliegen, sein Wunsch. Davor sollen wir geschützt werden. Denn da sind Leute. Da gibt es Menschen. Da gab es damals Menschen, und Menschen dieser Art gibt es heute genauso. Da gibt es Menschen, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege. Vers 13. Wenn wir hier genau zugehört haben, dann merken wir, dass hier besonders vor Menschen gewarnt wird, die einstmals gute Wege gegangen sind oder von denen wir vielleicht annehmen, dass sie gute Wege gehen, dass sie auf anständigen Wegen unterwegs sind. Hier sind zum Beispiel Menschen im Blick, die fromm aufgewachsen sind. Oder es sind vielleicht Menschen im Blick, die auf uns eigentlich einen vertrauenswürdigen Eindruck machen. Der ordentliche Nachbar vielleicht, der fleißige Kollege, die verständnisvolle Freundin, keine Ahnung. Menschen, die wir erst einmal positiv wahrnehmen. Das ist hier anders als mit der Verführung durch die kriminelle Gang in Kapitel 1. Ne? Wer vor zwei Wochen das noch so im Ohr hat, da war diese kriminelle Gang, da war es ganz offensichtlich. Hier sind die großen Bösewichte, die wollen dich ja auf einen schlechten Weg verführen. Da war es ganz offensichtlich, ihre Bosheit. Hier ist es nicht so offensichtlich. Hier ist es verborgener. Und trotzdem, von der Absicht her, gleicht die Gruppe hier dieser kriminellen Bande aus Kapitel 1. Denn Vers 14, das sind Menschen, die sich freuen, Böses zu tun. Auch ihr Herz ist voller böser Motivation. Auch sie lieben es, ihren eigenen Vorteil zu suchen. Auch sie freuen sich, wenn ihre hinterhältigen Pläne aufgehen. Ne? Sie sind fröhlich über böse Ränke, heißt es hier ein bisschen altertümlich, ist das gemeint. Ne? Böse Pläne, dass sie aufgehen. Auch sie lieben die Ungerechtigkeit, das Unrecht, die Sünde. Ihre inneren Maßstäbe sind, anders als es zunächst erscheint, sie sind völlig verrutscht. Böses rechtfertigen sie und nennen es gut. Gutes umgekehrt belächeln sie und nennen es naiv. Und Sie sagen vielleicht, da ist doch nichts dabei, dieses oder jenes zu tun. Es ist doch ganz normal, dass man an sich selbst denkt. Wer immer nur anderen hilft, steht am Ende selbst allein da. Es ist doch nicht schlimm, wenn wir zusammen dem anderen mal eine Lektion erteilen. Ich habe es nicht anders verdient. Oder dies ist doch die einzige Möglichkeit, um endlich genug Kohle zusammenzukratzen. Und wir werden hier gewarnt. Und es wird uns gesagt, nimm dich in Acht vor bösen Abwegen. Nimm dich in Acht vor Verführungen dieser Art. Diese Verführungen, die durch vertrauenswürdige, anständig erscheinende Menschen kommen. Durch Nachbarn, durch Kollegen, durch Freunde. Möglicherweise manchmal sogar durch Glaubensgeschwister. Kann auch sein. Lass dich nicht täuschen. Die Weisheit durchschaut das. Mit der Weisheit Gottes blickst du hier durch. Durch zu den Motiven. Allgemeine Warnung. Zweites Thema. 4-4-3, unsere Gliederung. Ne? Jetzt sind wir ab Vers 16. Zweites Thema. Da werden wir speziell gewarnt vor sexuellen Verführungen. Wir lesen, dass du nicht geratest an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt. Das lesen wir hier in Vers 16. Es ist also sexuelle Verführung, es ist sexuelle Sünde. Angesprochen hier konkret ist jetzt, glaube ich, Ehebruch im Blick. Das ist ein Thema übrigens, das in den Sprüchen einen großen Rahmen einnimmt. Das werden wir nochmal sehen, irgendwann in den nächsten Wochen. Und da kann man ja fragen, wieso ist das eigentlich so? Warum sind diese, ja, ich sage jetzt mal so Schlafzimmerthemen, eigentlich so prominent hier vertreten? Ist das überhaupt ein Thema für Gott? Oder sind es nicht Dinge, die eigentlich so privat sind, dass sie ja, niemanden etwas angehen? Nun, wir finden in der Bibel, und das ist nicht nur im Buch der Sprüche so, wir finden in der Bibel eine andere Sicht. Sexuelle Sünde, man könnte auch im 1. Korinther 6 zum Beispiel lesen dazu, das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Und es ist darum nicht unwichtig. Anders gesagt, wie wir unsere horizontalen, also zwischenmenschlichen Beziehungen leben, und unsere Sexualität gehört ja auch in diesen Bereich hinein. Das hat eben auch Auswirkungen darauf, wie unsere vertikale Beziehung, also die zu Gott, zu unserem Schöpfer ist. Das ist nicht unabhängig voneinander, das hängt zusammen. Und zwar in beiden Richtungen. Ist also das eine, zum Beispiel durch sexuelle Sünde belastet, hat das auch negative Auswirkungen auf das andere, ne? Auf die vertikale Beziehung zu Gott. Umgekehrt eben auch. Also wir könnten auch sagen, sexuelle Sünde und Götzendienst, das sind auch zwei Seiten einer Medaille. Das hängt zusammen. Oder vielleicht noch treffender, einen noch besseren Vergleich, könnten wir vielleicht finden, es ist gewissermaßen wie so ein Reißverschluss. Das sind ja auch zwei Seiten. Ein Reißverschluss, der hat zwei Seiten. Und wenn du jetzt den Reißverschluss nimmst, ich habe jetzt hier keinen, ne, aber wenn du an der einen Seite versuchst, hier hochzuziehen, ja, was passiert mit der anderen Seite? Sie geht genauso hoch. Es ist unvermeidlich. Oder umgekehrt, ne, wenn du versuchst, jetzt den Schieber, oder wie dieses Ding dann heißt, keine Ahnung, wenn du es versuchst, jetzt wieder runterzuziehen, nur vielleicht an der rechten Seite, es klappt nicht. Du musst es schon an beiden Seiten. Also es hängt zusammen. Es ist untrennbar miteinander verknüpft. Oder wie könnte man vielleicht sagen, es ist ineinander verzahnt wirklich. Es sind ja so Zähne. Ne? Es hat miteinander zu tun. Es ist beides eng miteinander verbunden. Wer das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, es hat miteinander zu tun. Übrigens, Salomo selbst, der Mann, der die Sprüche geschrieben hat, den größten Teil, der diese weisen Worte geschrieben hat, er selbst ist das beste Beispiel für die Wahrheit dieser Aussage. Denn er heiratete selbst, manche wissen das sicherlich, während seiner langen Herrschaft immer mehr Frauen und Nebenfrauen, insgesamt wirklich Hunderte. Und ja, ist so. Wir lesen es in der Bibel, Hunderte, von denen er sich schließlich auch zum Götzendienst verleiten ließ. Also er ist da von dem Weg abgekommen, den er selbst sozusagen erkannt hat und uns hier weitergibt. Er ist von diesem Weg abgekommen. Er hat sich da verleiten lassen. Und man sieht es an seinem Leben dann, dass sexuelle Sünde und Götzendienst, ja, dass das wie so ein Reißverschluss ist. Das eine folgt dem anderen. Es ist verzahnt. Es hängt miteinander zusammen. Und so ist es kein Wunder, dass eben hier und auch in anderen Teilen der Sprüche vor diesem Thema gewarnt wird, vor sexueller Verführung gewarnt wird. Mit glatten Worten, so heißt es hier, kommt die fremde Frau daher. Wir können das natürlich ganz wörtlich auf so eine Flirtsituation beziehen. Da geht es vielleicht ganz subtil los. Ne? Da werden vielleicht Komplimente gemacht, unserem Ego wird geschmeichelt. Das ist richtig angenehm. Da gibt es Andeutungen, da wird miteinander gelacht, da wird Vertrauliches geteilt. Und wir meinen, das ist ja alles ganz harmlos. Wir verstehen uns einfach gut. Obwohl wir uns vielleicht längst in so eine, ja, auf so eine emotionale Bindung mit jemand anderem eingelassen haben. Wir können natürlich diese Worte hier oder diese Warnung hier auch etwas allgemeiner verstehen, etwas breiter anwenden. Mit glatten Worten, mit reizend erscheinenden Versprechungen kommen ja auch andere sexuelle Verführungen so daher. Es ist nur ein Klick bis zur nächsten Pornoseite. Niemand weiß es. Niemand merkt es. Niemand stört es. Oder man denkt, ach komm, nur dies eine Mal. Wir wollen eh irgendwann heiraten. Ist doch egal. Was macht das schon? Lass dich warnen. Lass dich warnen vor sexuellen Verführungen. Und nimm dich auch in Acht, das war der erste Punkt, um das nochmal zusammenzufassen, nimm dich auch in Acht vor den bösen Abwegen allgemein. In den Abwegen, die in Habgier, Egoismus, Ehrsucht oder Stolz hineinführen. Mit Gottes Weisheit können wir das durchschauen. Wir können vor diesen Wegen bewahrt werden. Wir sehen mit Gottes Weisheit die Abgründe, auf die wir sonst zusteuern. Mit Gottes Weisheit bleiben wir auf Kurs. Ja, und schauen wir noch kurz nämlich auf das Ergebnis. 4:4:3, zwei Warnungen, ein Ergebnis. Das lesen wir dann ab Vers 20. Dass du wandest auf dem Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten. Denn die Gerechten werden im Lande wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt. Zum Schluss. Wir denken nochmal an die Kinder, die auf das Eis hinausgegangen sind. Na, gegen das Wort der Mutter haben sie sich daraus aufs Eis begeben und sie sind eingebrochen. Hätten sie doch nur hingehört. Hätten sie doch nur auf die Mutter gehört. Je enger die Bindung zur Mutter ist, je größer das Vertrauen zu ihr auf ihre Worte, desto mehr hätten sie wahrscheinlich auf sie gehört. Oder desto höher ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf sie gehört hätten. Mit Gott ist es ganz ähnlich. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn als den sehen, der es gut mit uns meint, wenn wir verstanden haben, dass er uns liebt, wenn wir uns deutlich vor Augen gemalt haben, was er alles so für uns schon getan hat, dann und nur dann werden wir auch seine Worte annehmen und uns von Herzen für sie öffnen. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder auf Jesus schauen. An ihn denken, auf das blicken, was er getan hat. Dass er, der Sohn Gottes, herabgekommen ist, ne, aus der himmlischen Herrlichkeit. Wir haben das schon oft gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir daran denken. Er ist aus der himmlischen Herrlichkeit herabgekommen, ne, aus dem quasi dem 5-Sterne-Extra-Klasse-Hotel herabgekommen in die billigste Blechhütte. Zu uns. Und er hat hier gelebt, 30 lange Jahre lang. Er hat alle menschlichen Erfahrungen durchlebt. Er hat gefroren. Er hat gehungert. Er war einsam. Er war traurig. Er wurde verletzt, körperlich und emotional. Er wurde verfolgt und er wurde schließlich grausamst unter höllischen unvorstellbaren Schmerzen am Kreuz hingerichtet. Jesus hat das alles auf sich genommen. Er hat das auf sich genommen für dich und für mich. Er hat das auf sich genommen, damit mir und dir vergeben werden kann. Damit wir Kinder des Vaters werden können. Damit wir eine ewige Heimat bekommen können. Bei unserem Vater im Himmel. Sollten wir diesem Gott nicht vertrauen? Sollten wir dem Wort dieses Herrn dann nicht auch folgen? Weise ist, wer sich von Gott belehren lässt, damit wir einen guten Weg geführt werden. Öffnen wir hier unser Herz für Gottes Weisheit. Lernen wir Gott fürchten und kennen. Lassen wir uns wirklich darauf ein, damit wir gesegnet werden mit einem veränderten Herzen. Und weise ist, wer sich von Gott belehren lässt, damit wir vor diesen bösen Abwegen bewahrt werden. Nimm dich da in Acht vor den Abwegen generell, auf die vermeintlich anständige Leute uns locken. Und lass dich warnen, auch im Speziellen, vor diesen sexuellen Verführungen, die auch sehr stark sein können. Weise ist, wer sich von Gott belehren lässt. Weise ist, wer auf seine Stimme hört. Amen.